Hallo und herzlich willkommen zum 560. NMAC-Podcast. Heute nennen wir Alex und bei mir sind heute unsere Meisterdetektive Markus.
Hallo ja, Markus. Ja, hallo Alex, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Und Jonas, hallo Jonas.
Ja, hallo ihr beiden.
Hi.
Ja, wir alle haben Detektiv gespielt.
Ja.
Und haben uns dem Fall von Emio, der lächelnde Mann, gestellt. Genauer gesagt halt Spieletitel Emio, der lächelnde Mann, Famicom Detective Club.
Mhm.
Haben den ehemaligen Reihennamen zum Untertitel hier gesetzt. Ja. Ist ein, sagen wir mal, überraschendes Thema, dass wir es überhaupt heute besprechen können.
Definitiv. Definitiv.
Die Ankündigung von dem Spiel wollte ich gerne auch nochmal kurz ansprechen.
Mhm.
Weil die lief ja schon ein bisschen ungewöhnlicher ab, wenn man mal bedenkt, dass Nintendo kurz vor der Ankündigung eine Nintendo Direct hatte und das Spiel dann da nicht erwähnt hat.
Genau, und da gab es so diesen kryptischen, gab es so dieses kryptische Video, ne?
Genau, dieses Wer ist Emio Video.
Mhm, genau, ziemlich gruselig, ziemlich creepy.
Ne? Ja, viele haben dann mit einem Horrorspiel gerechnet.
Ja.
Stattdessen haben sie dann kurz darauf Famicom, also das neue Famicom Detective Club Spiel angekündigt. Was ja schon überraschend ist, wenn man bedenkt, was das für eine Reihe ist. Klar, wir haben vor ein paar Jahren, also 2021, Remakes von der Reihe bekommen.
Aber das richtige, letzte Spiel ist 27 Jahre her gewesen davor, ne?
Genau, das war
97,
jetzt den
BS Tentai Club.
Ganz genau, das ist ein Ableger, den es noch nicht als neu aufgibt.
Genau, der gab es nur für das Disk System, glaube ich, ne?
Nee, das war für das Satellaview von...
Satellaview, genau, das war es, Satellaview, genau.
Ja, genau, das wurde ja dann, dieses Satell hat ja mit diesen Ausstrahlungszeiten funktioniert und es waren drei Episoden, die zu unterschiedlichen Zeiten dann über Satellaview zur Verfügung standen bei dem Spiel.
Mhm.
Ja, wäre schön, wenn sie davon auch nochmal ein Remake bringen würden. So als kleinen Bonustitel.
Weil ja, definitiv, gerade bei solchen Spielen,
aber
mehr oder weniger verloren sind. Diese Spiele sind ja irgendwie verloren, dadurch, dass sie da nur in dem Satellaview verfügbar waren.
Ganz genau. Und das Spiel hat ja auch noch die Besonderheit, dass Ayumi hier die Hauptfigur ist. Ganz klar.
Mhm.
Ja. Aber es stimmt, genau, seitdem war es das letzte Spiel der Reihe. Vor allem bekannt ist es halt durch die beiden Switch-Spiele, also die Remakes der ersten beiden Teile, The Missing Heir und The Girl Who Stands Behind, die ja zeitgleich 2021 erschienen sind, beziehungsweise ich glaube in Europa war es auch nur als Set, wenn ich mich richtig
erinnere. Nur als Set und nur digital, ja.
Genau.
Ich glaube, war die nicht in den USA, dass es ja auch getrennt zu kaufen gab?
Ja, genau. In den USA war es getrennt erhältlich.
Mhm. Ja, das hat mich dann auch immer abgeschreckt, weil A, nur digital und B, immer nur zum Vollpreis. Also die gingen ja auch nie runter. Ne?
Irgendwie. Ja.
Das war immer so ein bisschen schade.
Ja, das stimmt. Man muss dazu sagen, ursprünglich fürs Famicom Disk-System erschienen beide Spiele. 88 und 89 und jeweils in zwei Teilen, in zwei Volumes.
Mhm.
Zumindest The Girl Who Stands Behind hat dann nochmal ein Remake für den Super Famicom bekommen. Außerdem gab es noch eine Veröffentlichung 2004 für den Game Boy Advance. Alles in Japan, muss man dazu sagen. Also außerhalb Japans kamen die Spiele erst mit dem Switch Remakes im Mai 2021. Ja. Gespielt habt ihr sie beide, oder? Die anderen beiden Teile, meine ich jetzt, also die Vorgänger.
Ja, ja, mittlerweile auch, ja.
Also ich habe die tatsächlich nicht gespielt, ich habe jetzt mit dem Teil sozusagen angefangen. Grund war zum einen, dass der leider auch nur digital erhältlich war und dann auch nicht so oft jetzt irgendwie im Angebot war.
Ja, das ist immer das Problem, genau, bei mir auch.
Mhm. Und dann hat es sich halt nie ergeben und jetzt ist das Interesse eigentlich doch wieder eher gesteigerter als davor. Aber ja, vielleicht irgendwann mal.
Also lohnt sich definitiv.
Ich meine, vielleicht kriegen wir ja tatsächlich, jetzt der Neue draußen ist, vielleicht kriegen wir ja doch nochmal eine physische Version oder irgendwie was. Keine Ahnung. Ich hoffe.
Wäre denkbar, glaube ich, weniger dran.
Mhm.
Ich hoffe ein bisschen drauf, dass sie vielleicht doch noch eine Übersetzung zu bringen, weil bisher sind ja die beiden Teile nur in Englisch verfügbar.
Mhm.
Und da jetzt noch ein paar Übersetzungen anfertigen in Textform, Deutsch, Französisch und so weiter, was halt jetzt auch bei dem neuen Teil, fände ich halt schön, damit die alle auf Deutsch oder mehrsprachig verfügbar sind, muss man da ja sagen. Es ist ja da mehrsprachig. Glaube ich nicht dran, aber fände ich halt schön. Um vielleicht kurz zu sagen, wer hinter dem Ganzen steht, das ist ja Yoshio Sakamoto, der dieses ganze Projekt, also schon die ersten beiden Famicom-Detektivspiele, als Game Designer und Szenario-Writer betreut hat, der jetzt auch beim neuen Spiel die Game Designer, Szenario und Producer verantwortlich ist. Eine ähnliche Rolle, die er bei den Remakes hatte, nur da war er nicht Game Designer, war er Supervisor. Aber er ist ja auch bekannt vor allem für viel Metroid-Kram. Der hat ja schon beim ersten Metroid als Designer mitgearbeitet, bei Super Metroid war er sogar der Director. Ich glaube, Metroid Fusion war er noch dran beteiligt, da hat er, glaube ich, sogar Story auch mitgeschrieben. Und dasselbe auch bei Other M, wenn ich mich ganz erinnere. Da müsste auch Director bei beiden Spielen gewesen
Ah,
sein.
okay.
Nur um mal ihn. Bei Metroid Red war er nur noch als Producer dabei, aber nur mal um seine Rolle auch in anderen Nintendo-Sachen. Auch WarioWare wird ihm zugeordnet, also er ist an den WarioWare-Spielen beteiligt gewesen. Ja, das sind so seine großen Dinger. Rhythm Heaven ist noch eins, ist noch sein viertes großes Ding. Ja, und dann halt verschiedene andere, muss man dazu sagen. Also der hat an vielen Spielen noch zusätzlich an verschiedenen Rollen mitgearbeitet, aber das war so das, was jetzt mal erwähnt werden sollte vielleicht. Ja, genau. Ja, wollen wir noch mal ganz kurz was zu den Vorgängern sagen? Also wie gesagt, die sind 2021 erschienen. Es sind Detektivspiele, Krimispiele mit den Hauptfiguren, die wir jetzt in Emio wieder sehen. Man sollte dazu sagen, der erste Teil, The Missing Heir, spielt 2 Jahre nach dem zweiten Teil, The Girl Who Stands Behind. The Girl Who Stands Behind ist das Prequel im Grunde.
Und eigentlich,
Da
und eigentlich sogar das bessere Spiel, finde ich. Also gefällt mir
ja.
besser.
Mir auch. Ich mag The Girl Who Stands Behind auch lieber als den ersten Teil. Also kann man sagen, altersmäßig ist der Protagonist in The Missing Heir ist er 17, in The Girl Who Stands Behind ist er 15, 2 Jahresunterschied und jetzt haben wir wieder diesen 2 Jahressprung, weil jetzt in Emio ist er 19.
Genau, die sind jetzt im College, glaube, also auf der Uni, glaube ich jetzt, ne?
Ja, ich glaube, es wird gar nicht thematisiert. Ich
Wird.
glaube, es wird, glaube ich, nie thematisiert, ob die
Nee,
wirklich noch
stimmt
zum
irgendwie.
College gehen. Die arbeiten
Die
halt als
arbeiten als
Air und
Detektive.
Ayumi.
Ja, genau.
Genau. Die sind angestellte Detektive im Detektivbüro Utsugi. Fertig.
Genau.
Ja. Genauer geäußert haben wir uns zu den beiden Remakes auf der Switch im Podcast 389, wenn ihr da nochmal reinhören wollt. Da haben Erik und ich über die beiden Spiele gesprochen gehabt. Genau. Dann würde ich sagen, widmen wir uns mal Emio.
Ja, auf jeden
Außer
Fall.
ihr wollt noch irgendwas zu den Vorgängern loswerden.
Nee, also das sind halt klassische japanische Adventures. Ne? Daran hat sich auch in den Remakes ja auch nichts geändert, wirklich. Ne? Kommt dann jetzt auch nochmal bei Emio, kommen wir dabei ja jetzt auch nochmal zur Sprache
Genau.
beim
Man
Gameplay.
kann vielleicht noch anmerken, dass die Spiele ursprünglich inspiriert waren von dem Adventure von Enix, Portopia Serial Murder Case von Yuji Horii, dies
Genau.
also damals bei Enix entwickelt. Außerdem von den Detektivnovellen von Seiichi Yokomizo und halt von Filmen des italienischen Regisseurs Dario Argento. Das ist dieser Horroraspekt, der in den Spielen drin ist, dieser Gruselaspekt.
Genau.
Das sei vielleicht noch erwähnt dabei, aber ich glaube, das haben wir auch damals im Podcast besprochen. Und ansonsten, ja, das Gameplay, das jetzt in diesem Spiel ist und das auch jetzt in Emio ist, ist so eine Sache, die ist so auch ein bisschen der Veröffentlichung damals geschuldet. Natürlich dem System, NES und so weiter und so fort. Es war eingeschränkter. Da hattest du halt noch nicht das. Und diese klassischen Point-and-Click-Adventure, wie wir sie später kennen, Maniac Mansion und Monkey Island und sowas, waren halt nochmal eine ganz andere Natur des Spiels. Also, deswegen kann man das jetzt nicht als reine Visual Novel bezeichnen. Aber es ist eine andere Form des Adventures, wie man sie jetzt teilweise kennt.
Genau.
Ja. Jonas, möchtest du mal kurz ganz kurz die Story umschreiben. Was geht's denn eigentlich in Emio?
Also es geht schon, wie du schon richtig gesagt hast, um das Detektivbüro Utsugi, in dem wir unsere zwei Protagonisten haben und den Besitzer, der Herr Utsugi. Und die werden dann von der Polizei kontaktiert, beziehungsweise die unterstützen die Polizei bei Ermittlungen. Wie genau das so zusammenhängt, ja, weiß ich auch nicht so genau.
Was machen sie
halt? Ja, da kann man kurz einwerfen, dass der Hauptkommissar Kamada und Detektiv Utsugi, also der Chef von uns, die kennen sich schon länger. Und dadurch kommt es zustande, dass der halt dann Utsugi um Hilfe bittet, weil Utsugi halt ein begnadeter Detektiv ist.
Ja, das ist gut zu wissen. Also ich kannte ja die ersten zwei Teile nicht und deswegen war ich mir auch am Anfang gar nicht sicher, ob man da schon ein bisschen mehr zu den Figuren weiß oder nicht. Also ich wusste jetzt auch gar nicht, ob man die schon kennt in den ersten zwei Teilen oder ob die da eine bessere Einführung haben. Aber hier im dritten Teil wird man ja ein bisschen direkt reingeworfen. Also es fühlt sich so an, als gäbe es diese Detektei schon seit längerem.
Genau, man kann dazu sagen, dass die Detektei in allen Teilen die Rolle spielt. Also Utsugi ist immer der Chef von dem Protagonisten, dessen Namen wir ja selbst festlegen. Und
ich glaube,
zumindest auch Ayumi kommt in den anderen Teilen vor.
Ich glaube, der
Kamada nicht. Kamada meine ich, müsste jetzt das erste Mal dabei sein, also der Hauptkommissar. Ich glaube, der war in den Teilen davor nicht dabei. Bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher, ob er vielleicht nicht doch der Polizist war, der auch in anderen beiden Teilen drin war. Aber ich meine, das war er nicht.
Übrigens,
er ist jetzt neu drin, aber es wird halt. Ja, es wird ja kurz mal erklärt, dass die beiden schon mal zusammengearbeitet haben. Er und Utsugi und so weiter und so fort. Und auch der Hauptcharakter, der Protagonist, kennt ihn ja bereits. Deswegen, ich bin mir, wie gesagt, nicht mehr 100%. Kann auch sein, dass er in den Vorgängern schon mal dabei war.
Mhm. Der Kanon-Name von dem Protagonisten ist, glaube ich, Taro Ninten.
Ja, das haben sie auf einigen Screenshots mal benutzt, aber ich weiß nicht, ob der immer noch als Kanon-Name wirklich so gilt oder benutzt wird. Mhm. Das ist halt immer so die Frage.
Ja. Letztendlich kann man ihn ja nennen, wie man will. Genau.
Genau. Ja, aber wie gesagt, das Detektivbüro spielt in jeder einzelnen Teil der Reihe ist das der zentrale Punkt und der Hauptcharakter ist dort auch immer angestellt und ermittelt von dort aus. Ja. Genau. Weiter zur Story, Jonas.
Genau, und die werden eben in eine Mordermittlung angerufen, denn ein Schüler wurde irgendwo abseits der Stadt ermordet, wahrscheinlich erdrosselt und er liegt nicht einfach nur so da, nein, er hat auch eine Papiertüte über den Kopf, die man so auch schon aus dem Cover oder von der Werbung kommt. Die erinnert ja an diese Figur Emio. Und das ist eben eine klare Verbindung zu einem entsprechenden ehemaligen Fall, beziehungsweise zur urbanen Legende des lächelnden Mannes, in der eben dieser entsprechende Emio mit der Papiertüte über den Kopf herumrennt und kleine Mädchen umbringt.
Ja, kleine Mädchen, ich würde sagen, weinende Mädchen, weil es wird ja von Teenagern meistens gesprochen. Auch in der urbanen Legende wird ja auch von Teenagern gesprochen.
Ja. Genau, also Mädchen, insofern sie sich nicht zufälligerweise dazu entscheiden, glücklich zu sein in Angesicht dieses Mörders, dann bleiben sie verschont.
Das ist halt die urbane Legende, die sie extra für dieses Spiel geschrieben haben, muss man darauf hinweisen.
Genau.
Also sie haben jetzt keine reale urbane Legende da genommen.
Obwohl man ja sagen muss,
eine eigene geschrieben.
Obwohl man ja sagen muss, dass Japan ja voll von solchen urbanen Legenden ist.
Gibt's ja jede Menge. Die ganze Welt, also überall findest du solche urbanen
Legenden. Klar, natürlich. Ja klar, aber Japan
findest du, ja,
hat da überall. Schon einige. Ja.
Ja. Und auf alle Fälle. Diese urbane Legende schüttelt sofort Aufmerksamkeit weg. Also erstmal gar nicht wegen der urbanen Legende. Erstmal regt das Ganze Verdacht wegen dem Fall von vor 18 Jahre zuvor, bei dem drei Teenagerinnen halt getötet wurden. Und es kommt aber sehr schnell dann diese Legende auf. Die urbane Legende, ich glaube Ayumi ist es, die das fast direkt am Anfang vom Spiel erwähnt dann, dass das da diese urbane Legende gibt. Und dann wird halt natürlich auch in diese Richtung ermittelt. Es ist halt ein, ja, Krimi-Mystery-Thriller, das ganze Ding. Und da kann man vielleicht auch sagen, das Ding ist nicht ohne teilweise. Also da sind schon einige heftige Momente in der Story drin.
Definitiv.
Und hat auch ein paar Wendungen, mit denen man so vielleicht nicht rechnet. Also Ich würde sagen, die Story ist schon recht spannend und motiviert auch, die ganze Zeit weiterzuspielen, wenn man wissen will, wie jetzt der Fall ausgeht, was ist jetzt die Lösung hinter dem Ganzen und so.
Auf jeden Fall, also das ist so die Hauptmotivation. Also es fängt ein bisschen langsam an, muss man ja sagen, aber es steigert sich. Also das wird sehr schnell sehr interessant, so worum es geht, ne?
Muss halt sagen, es ist bei solchen Spielen eher normal, dass die langsam anfangen und dann anziehen, weil du hast halt erstmal diese Grundlage des Falls und dann musst du erstmal die grundlegenden Gespräche führen und Beweise sammeln und so weiter, damit du da reinkommst. Ja,
Also ich finde,
Jonas,
es dauert schon ziemlich lang, bis das in die Fahrt kommt. Also
ja.
es fängt wirklich sehr langsam an und steigert sich dann bis zum Ende kontinuierlich. Weil man
Aber
auch
wie.
sagen muss, das Spannendste ist ja eigentlich schon vorbei. Also man versucht ja die ganze Zeit nachzuvollziehen, was in der Vergangenheit passiert ist.
Genau,
Und jetzt kommt es.
und wie so ein paar Sachen zusammenhängen vor allen Dingen, ne?
Es passiert jetzt nicht mehr so viel Weltveränderndes in der Story selbst.
Das ist aber normal, also muss man dazu sagen, es ist auch bei den. Wobei bei den anderen Teilen ist es nicht ganz so, weil die Fälle nicht in der, also nicht anders geschrieben sind, es sind andere Fälle. Aber es ist halt diese Art, dieses Krimi-Adventures, Visual Novel-Art, die man halt da hat, die wirklich die Ermittlungen in den Vordergrund stellt und nicht die, ja, das, was gerade passiert.
Genau, was ein bisschen untypisch ist, ist vielleicht, dass auch der Hauptcharakter nicht wirklich involviert ist in irgendwas.
Ja.
Also normalerweise ist es so, dann gibt es noch irgendeine Vergangenheit und es war sowieso schon immer klar und der Hauptcharakter ist irgendwie
Ja,
emotional eingebunden
da muss
und
man
das
sagen,
bleibt hier recht unabhängig davon.
ja, das stimmt, da muss man aber sagen, es hatten sie halt in den ersten beiden Teilen etwas drin. Besonders im ersten Teil hatten sie das stärker drin.
Okay.
Ja.
Will ich dir jetzt nichts vorweg spoilern oder so, aber da ist halt schon allein schon von der Grundlage des ersten Teils, weil dem ersten Teil, ich glaube, der beginnt damit, dass der Hauptcharakter Amnesie hat. Also der beginnt wirklich damit.
Genau, ja.
Und dadurch bist du automatisch, weil es ja auch darum geht herauszufinden, was ist passiert mit dir, ist der ja schon persönlicher. Das heißt, seine persönliche Sache ist im ersten Teil dann schon erzählt worden. Ja. Und dasselbe gilt halt bei Ayumi für den zweiten Teil, The Girl Who Stands Behind. Da ist ihre Geschichte, steht im zweiten Teil im Mittelpunkt. Deswegen war das jetzt für den dritten Teil bei den beiden halt einfach nicht mehr möglich, weil das hatten wir schon in den Vorgängern. Da ist halt der Vorteil, wenn man die beiden Teile gespielt hat einfach. Weil man dann über die
Ja, es
beiden
ist wirklich,
Hauptcharaktere mehr
ja, es
weiß.
ist eher so ein Job für die, also die gehen dann abends auch immer wieder nach Hause.
Genau, es ist wirklich
Und
denen
ja.
ihre Arbeit und das ist halt das, was auch vermittelt werden soll in dem Spiel, dass sie ihrer Arbeit nachgehen. Das ist halt, sie sind Detektive und erledigen ihren Job. Ihr Job ist es halt zu ermitteln, wobei ihnen das natürlich auch teilweise nahe geht. Das merkt man ja auch anhand
Definitiv.
verschiedener Sachen und wie sie auf bestimmte Sachen auch reagieren und so. Ja. Auch typisch, dass der Chef von ihnen sich eher in
Wollte ich
Abwesenheit,
gerade sagen, der
eher mit Abwesenheit glänzt als mit
genau,
Anwesenheit.
der verabschiedet sich so und ist erstmal weg. So, ne?
Das ist auch so was eher Typisches für ihn. Ich denke, das ist damit begründet, schon in allen Teilen, weil er einfach ein zu guter Detektiv ist, dass wenn er da wäre, wir hätten die anderen nichts mehr zu tun.
Ja, das merkt man dann ja auch am Ende.
Ja, genau. Das ist halt das Problem, wie er
Ja,
geschrieben ist als Figur.
genau.
Ja. Ja, also das ist, ich sag mal, muss man sagen, finde ich jetzt auch nicht sonderlich schlimm. Er ist halt der Chef. Die anderen beiden sind noch nicht alt genug, um Chefs vom eigenen Tiefbüro zu sein. Also braucht man ihn alleine in dieser Rolle. Ja. Ja, gibt's noch irgendwas zu den Charakteren jetzt speziell, was jemand äußern möchte von euch beiden?
Also ich finde, also ich meine, selbst wenn man, also ich habe den Emil jetzt auch zuerst gespielt und dann die beiden anderen. Und ich muss sagen, ich fand es jetzt auch kein Problem, auch ohne die beiden Erstlinge zu kennen, da reinzukommen. So, das ist schon gut geschrieben, so finde ich.
Ja, ich denke auch, dass sie es wirklich bewusst so geschrieben haben, dass man jetzt kein. Also theoretisch kann man jeden Teil unabhängig voneinander spielen. Auch wenn natürlich ein Vorwissen von den ersten beiden Teilen zu dem Teil jetzt sicherlich ein paar kleinere, Möglichkeiten bringt, wenn man halt dann weiß, okay, die sind die Charaktere, die habe ich ja schon mal begleitet und so. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Spiel starte, Emio, und einen Spielstand der Vorgänger habe, dann schlägt er mir direkt vor, dass ich den und den Namen wählen kann für meinen Hauptprotagonisten halt, weil es der Name ist, den ich in anderen Teilen verwendet habe. Mhm. Weil das erkennt das Spiel, wird dann erkannt, Moment, dein Spielstand ist da, aber da wird wirklich nur der Name benommen, weil sonst gibt es ja nichts, was übernommen werden müsste. Und ja, aber man muss hier halt wirklich sagen, hier steht die Geschichte wirklich vorwiegend im Mittelpunkt. Also das Erleben dieser Geschichte, dieses Kriminalfalls, das ist der Kern von diesem Spiel, also von Emio, das, wie bei den Vorgängern halt auch. Mhm. Klar, es gibt auch noch Gameplay, das dürfen wir nicht vergessen. Ja, es gibt auch noch wichtige Nebenfiguren, die dürfen wir auch nicht vergessen, wie den Hauptkommissar. Mhm. Und die beiden anderen Kommissare, also Jun Kokuso und Daisuke Kamihara, die spielen ja auch eine sehr wichtige Rolle in der ganzen Geschichte.
Ja, genau.
Plus einige Nebenfiguren. Also man muss hier sagen, hier haben wir wirklich viele, viele Schauplätze und recht viele Charaktere. Da waren, ich weiß gar nicht, besonders der, beide Vorgänger haben da etwas weniger, glaube ich.
Ja, 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 auch weil es ja ursprünglich auch Famicom, also NES-Spiel war.
Ja, genau, weil, ganz genau. Also das muss man halt sagen, auch vom Umfang und allem her, allein der Schauplätze und Charaktere ist der Teil hier halt jetzt mittlerweile, also der größte von allen. Bei der Spielzeit bin ich mir gerade gar nicht 100% sicher. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie gut kommt man durch und so weiter. Aber ich meine, dass der Teil hier dann doch nochmal, also er ist nicht ganz doppelt so lang, aber es geht schon in die Richtung fast. Also,
Er kam mir länger vor.
Er ist länger. Mhm. Also ich würde sagen, er ist ungefähr so lang wie die anderen beiden Teile zusammen. Mhm. So grob geschätzt. Man muss hier halt wirklich auch immer einschränken, wie gut kommt man voran, wie schnell liest man die Texte und so weiter und so fort. Das spielt ja alles eine wichtige Rolle dabei. Mhm. Ja, weil jemand, der keinerlei Probleme hat bei dem Spiel und alles sofort löst, der wird schneller vorankommen als jemand, der halt auch mal an der Stelle hängen bleibt.
Man muss natürlich sagen, es gibt nicht wirklich Puzzles in dem Spiel. Ja?
Nein, das natürlich nicht, aber trotzdem. Es kann trotzdem sein, dass jemand sich an einer Stelle einfach ein bisschen länger braucht, um das Richtige anzuklicken, weil, wie gesagt, werden wir gleich im Gameplay-Teil darauf eingehen. Und das kann halt dazu führen, dass man dann etwas länger braucht. Also im Schnitt würde ich sagen, braucht man für Emio so um die, ich würde sagen, 12 bis 15 Stunden.
Ja, ja, kommt gut hin.
Jonas, stimmst du da auch zu?
Ja, ich denke so eher so 12.
Ja, ich sag ja, es hängt immer davon ab, wie jemand das Spiel spielt. Das darf man nie vergessen. Aber kommt hin, ja. Deswegen so 12 bis 15, ich fasse immer so einen ungefähren. Die anderen Teile waren so, ich würde sagen, so zwischen 6 und 9 Stunden maximal. Also 9 ist schon lang, glaube ich.
Ja, bei den anderen würde ich auch sagen. Also ich meine, wie gesagt, das sind ja NES-Spiele ursprünglich gewesen, die waren noch damals nicht zu lang. Das sind halt 1 zu 1 Remakes, mehr oder weniger, ne?
Ganz genau. Also ich würde sagen, also 6, 7 Stunden, vielleicht 8 Stunden ist da realistisch. Ja, genau. Gut, würde ich sagen, gehen wir mal weiter und widmen uns dem Gameplay, das ja diese traditionelle Menüstruktur aufweist, wie wir sie von den Vorgängern oder halt auch anderen Spielen dieser Art kennen. Es gibt ja mittlerweile da auch auf der Switch ein paar Vertreter, die das entweder kopiert haben oder halt einfach genau so umsetzen, dass wir am Bildschirmrand meistens links so ein Menü haben, in dem wir dann verschiedene Befehle wie ansprechen fragen, also zuhören, ich weiß nicht mehr, wie die Befehle in dem Spiel jetzt genau waren, nehmen taucht dann manchmal auf, wenn wir was nehmen können, aber auch wirklich nur dann, wenn wir es wirklich nehmen können, nachdenken gibt's da. Das sind halt so die Befehle, die da drin sind. Und über diese Befehle müssen wir dann halt im Grunde Gespräche führen oder halt auch, wir können Untersuchen wählen, dann dürfen wir uns den jeweiligen Schauplatz anschauen. Wobei man da sagen muss, das Untersuchen halt eher ein bisschen, es ist selten, dass wir wirklich was Verstecktes entdecken.
Ja, und ich
würde sagen, gar nicht.
Und ich finde, da muss ich auch sagen, dass sich der Cursor teilweise sehr langsam bewegt, wenn man dann über das Bild
Du musst den linken Stick reindrücken, dann hast du.
Ach echt?
reingedrückt hältst und bewegst, dann bewegt er sich locker
doppelt so schnell. Okay, das ist gut zu wissen, aber jetzt zu spät.
Ja, also ein Rennen-Button im Grunde.
Okay, für einen Cursor, ja.
Ja, also Man muss halt wirklich sagen, das Untersuchen ist zwar notwendig in manchen Szenen, dass man sich dann was Bestimmtes ansieht, aber.
Oft drückt man auch einfach nur auf den Gesprächspartner, auf dessen Gesicht, und dann merkt der Hauptcharakter, dass es ihm irgendwie gerade schlecht geht oder so.
Irgendwie
Ganz
sowas,
genau.
genau.
Ist es im Normalfall ist es sehr offensichtlich, was man anklicken
Also mal
soll. Oder man.
zum Beispiel, dass man erstmal mit demjenigen so lange spricht, immer wieder, bis nichts Neues kommt.
Ja.
Dann drückt man auf Nachdenken oder Denken und dann denkt der Charakter irgendwas und dann kann man wieder quasi in dem Gespräch weitermachen oder so.
Ja, genau das ist halt das Prinzip. Das war ja auch schon in Vorgängern auch so. Man muss halt im Grunde rausfinden, was ist gerade erforderlich, um mehr Informationen aus den Gesprächspartnern herauszuziehen. Oder halt, wenn man kein Gespräch hat, aus der Umgebung. Das heißt, in der Umgebung sich umschauen. Das Umschauen der Umgebung ist halt sehr simpel. Man wählt mit der Lupe einfach die verschiedenen Punkte aus. Die werden auch hervorgehoben, wenn man drüber fährt. Dann klickt man sie an und dann kriegt man sofort die Info, die man braucht und hat im Zweifelsfall einen neuen Weg, den man folgen kann. Oder eine Info, über die man nachdenken kann. Oder eine Person, die man ansprechen kann zum Beispiel.
Ich muss.
Und fertig.
Ich.
Mehr ist das Umschauen in der Umgebung nicht. Das andere, was da noch ist, ist halt, wie du schon gesagt hast, das Ansprechen Reden mit den Personen und dann durchklicken der Themen.
Genau. Also
Ja.
muss man sagen, klar, natürlich, das ist ein bisschen archaisch irgendwie, aber weil die Vorgänger ja auch so waren, haben sie das jetzt wahrscheinlich jetzt auch hier wieder gemacht. Allerdings finde ich, haben sie es hier gegenüber den Vorgängern zumindest ein bisschen verbessert, dass man zumindest manchmal angezeigt bekommt, dann blinken einige Optionen, dann weiß man, dass es da weitergeht. Das war bei den Vorgängern halt nicht. Ne?
Ja, das ist, kannst du, glaube ich, Optionen auch ausstellen, diese Hinweise, hervorgehobene Sachen und so. Auch wenn du nachdenkst zum Beispiel, dann denkt also die Figur, man spielt abwechselnd entweder den Protagonisten oder Ayumi, so viel kann man verraten. Und wenn man dann nachdenkt, dann kommt dann auch oft ein Hinweis darauf, nach was man die Person fragen sollte. Oder halt ein Gedanke, wie, dass die Person besorgt aussieht. Dann weiß man, okay, ich sollte mir die Person mal also mit dem Untersuchen ansehen, genauer. Also das Spiel gibt einem im Gegensatz zu den Vorgängern, die das eher sehr wenig gemacht haben, Hinweise, wie es weitergeht. In den Vorgängern fand ich es wesentlich schlimmer, besonders in dem ersten Teil. Da habe ich in einer Szene so extrem gehangen, ich wusste partout nicht, wie es weitergeht, bis ich dann, und das war nämlich das Heftige, man muss in der richtigen Reihenfolge die verschiedenen Gesprächsoptionen anklicken. Und das war nicht so, dass du jetzt, was ich, Option 1, 2, 3 durchgehst, sondern du musst in Option 2, 3, 2, 2, 1, 3 oder so gehen. Das war also wirklich in so einer Reihenfolge. Und das ist dann schon etwas hart. Und das hat das Spiel jetzt in der Form nicht mehr.
Genau, oder dass du im ersten, oder du musst auch in den ersten beiden Teilen kommt es dann auch so, dass du zum Beispiel, wenn du dann auf Reden klickst, dann kommt nichts. Dann kannst du aber es geht dann trotzdem erst weiter, wenn du, keine Ahnung, 6-mal auf Reden geklickt hast, bis die Person wieder was Neues sagt oder so. Aber
Genau.
das weißt du halt nicht. Deshalb finde ich schon legitim, wenn man bei den ersten zwei sich sogar eine Lösung dabei legt, weil sonst kann es manchmal richtig frustrierend werden.
Ganz genau. Also da muss man sagen, gibt es so ein paar Szenen in den ersten beiden Teilen, die sind wirklich, also da ohne Lösung drauf zu kommen, das ist halt wirklich reines Ausprobieren dann. Man kommt irgendwann weiter, aber es kann auch ganz schön nerven. Das haben sie jetzt in dem Teil ein bisschen entschärft. Jonas, an dich die Frage, du hast die ersten beiden nicht gespielt. Wie empfindest du das denn jetzt in dem Spiel mit diesem ganzen Gameplay?
Ich fand es eigentlich ganz okay. Also die Dialoge sind ja in der Regel mal aufgespalten, dass man nach zwei, drei Textboxen sozusagen wieder halt weiterklicken muss, nochmal reden, nochmal reden. Und so ein bisschen Interaktion war dabei. Das fand ich teilweise gar nicht so schlecht, aber es hat mich jetzt nicht irgendwie längerfristig aufgehalten oder ich hing da jetzt nicht rum. Es gab vielleicht ein oder zwei Stellen, aber ich finde, dann passt es auch zum Spiel, wenn man jetzt nicht weiß, wie man dem Gegenüber neue Informationen entlockt, dass man dann halt ein bisschen rumprobieren muss. Was im letzten Spieldrittel hinzukommt, ist, dass man auch ein bisschen freier zwischen den Gebieten wechseln kann.
Ja, stimmt.
Da gab es dann mal die ein oder anderen Moment, dass ich nicht wusste, okay, muss ich jetzt in das eine Gebiet oder habe ich hier noch was zu tun und so. Aber das ist ansonsten sehr linear und ich glaube, in der Regel hängt man da jetzt nicht lange rum.
Genau. Ja, das stimmt. Und das ist genau das, was sie besser gelöst haben dieses Mal. Dieses, was du sagst, man dann hin und wieder mal in mehrere Orte kann, finde ich sogar ganz gut, weil das dafür sorgt, ich muss ein bisschen mehr nachdenken, wo geht's denn jetzt weiter, was muss ich denn jetzt machen? Klar, man probiert da auch vorwiegend dann aus, aber das ist ja auch in vielen Point-and-Click-Adventuren so, dass man dann überlegen muss, ich habe jetzt 3 Bildschirme, okay, wo muss ich jetzt hin, wo muss ich jetzt das lösen, wo kann ich jetzt was lösen, um weiterzukommen? Bei dem Spiel ist halt, wo finde ich jemanden, der mir einen neuen Hinweis gibt?
Ganz genau, ich wollte gerade sagen, also gerade Point-and-Click-Adventures sind teilweise so unlogisch in der Rätselführung und so, dass man da sich fragt, was haben sich die Entwickler dabei gedacht? Ne? Gibt's ja ein paar, die so sind.
Ja, das stimmt. Also ich denke da immer gerne an das erste neue Larry auf der Switch, das hat ein Rätsel, es ist super lustig, die Lösung von dem Rätsel, aber es ist so an den Haaren herbeigezogen, dass man sich da echt denken muss, aber das hängt auch immer, man muss auch immer so ein bisschen sich da in die Logik der Spiele reinfinden. Das finde ich hier natürlich jetzt wesentlich einfacher, weil es ist im Endeffekt ist es halt wirklich bei den Famicom Detective Club Spielen vorwiegend, bring die Personen, mit denen du redest, dazu, dir die Infos zu geben, die du brauchst.
Genau.
Das ist ja vorwiegend der Teil. Es gibt auch noch diesen anderen Teil mit, schau dich genau in der Umgebung um den nächsten Weg zu finden. Aber das ist halt wirklich eher sehr selten. Und das finde ich jetzt gar nicht schlimm. Also ich mag dieses Gameplay. Ich mochte auch, wie gesagt, bei Emio das Gameplay von allen Teilen am liebsten, weil es eben modernisierter ist als in den anderen Teilen. Das hätten sie bei den Remakes besser lösen können. Da merkt man, dass sie da schon sehr stark sich an der NES-Version orientiert haben. Also an der Famicom-Version. Und obwohl das Gameplay sehr, sehr identisch ist zwischen den drei Spielen, merkt man hier einfach die Modernisierung des heutigen, was möglich ist. Oder was man heutzutage eher berücksichtigt dann einfach. Was früher nicht der Fall war. Man spricht ja gerne von Quality-of-Life-Funktionen, die dann neuere Spiele haben, die alte nicht haben zum Beispiel.
Genau.
Ja, und da rechne ich das ja auch dazu. Ja, was man halt sagen muss, es gibt keine klassischen Rätsel, das haben wir ja schon erwähnt. Das ist jetzt nicht so, dass wir, was weiß ich, da sind 5 Schalter, betätige in der richtigen Reihenfolge oder was weiß ich, du hast 3 Gegenstände, kombiniere auf die richtige Art oder find den Einsatzzweck des Gegenstands oder sowas. Das gibt's halt einfach nicht. Ein Inventar haben wir ja gar nicht in der Form. Wir haben Gegenstände, die wir mitnehmen, aber das ist halt, wird auf andere Weise. Das ist eher dann, um die jemandem zu zeigen. Ja, als Beispiel jetzt, was ich, ein Bild von jemandem, um das denen dann zu zeigen und zu sagen, hier kennst du die Person. Sowas in der Art ist dann Famicom Detective Club Spielen eher nochmal. Ja.
Was es gibt, sind so ein paar kleine Frage-Antwort-Spielchen am Ende von einem Kapitel.
Ja, genau.
Da trifft man sich in der Regel im Detektivbüro und dann stellen sich die beiden Ermittler so ein bisschen, ja, die Fragen, was dann so passiert ist. Und da kann es sein, dass man dann aus dem Notizbuch bestimmte Leute anwählen muss oder auch mal als Freitext eine Antwort geben muss. In der Regel sehr einfach, außer man hat nicht aufgepasst.
Ja. Man muss dazu sagen, man muss gar nicht mal zwingend bei allen Lösungspunkten die Story komplett, also das ganze Kapitel noch im Kopf haben. Es reicht oft schon, wenn man dieses Endgespräch zwischen ihnen, bevor man das beginnt, also wirklich dieses letzte Gespräch, da kriegt man schon meistens die nötigen Infos her. Das Einzige, was mich gestört hat, ist, dass ich, wenn ich diese Freitexteingabe habe, nicht mehr nachschauen kann im Notizbuch.
Genau.
Weil an einer Stelle muss man einen Namen eingeben von einer Person. Und diesen Namen kann ich nicht mehr nachschlagen. Und es ist ein japanischer Name. Und ich weiß nicht, wie fein das System dabei ist, wenn ich mich vertippe bei dem Namen zum Beispiel. Wenn ich jetzt statt dem I das Y setze oder sowas in der Richtung, weil ich halt einfach denke, der Name muss so geschrieben werden, aber im Japanischen wird er halt nicht so geschrieben. Das ist so das Einzige, was mich ein bisschen stört, dass bei den Freitextangaben nicht mehr diese Möglichkeit besteht, meine Notizen einzustellen.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Ja. Aber das ist jetzt nichts, was jetzt irgendwie ein riesen Problem wäre oder sowas.
Nee, man kommt ja sowieso voran, nur dass man halt das Rating ist am Ende halt nicht so.
Ja, ich meine, also es ist halt wirklich kein großes Problem in dem Sinne. Es ist halt, das ist so ein minimaler Punkt, den ich jetzt da kritisiere, aber das ist halt, ja. Das wäre halt nochmal so eine schöne Sache, wenn ich da sagen könnte, okay, ich soll jetzt den Namen von der Person eingeben, ich habe den Namen noch im Kopf, aber wie wurde er jetzt geschrieben und ja. warum darf ich nicht meine Notizen schauen? Das ist doch genau das, wofür ich meine Notizen habe. Mhm.
Genau. Ja. Und dabei, gerade auch, weil das Notizbuch so ausführlich auch geführt wird, ne? Das ist ja, ist ja wirklich sehr ausführlich.
Genau, das ist sehr umfangreich. Da kriegt man echt, also wirklich jede kleinste Notiz zu jeder Figur wird da notiert und wichtige Sachen werden mit einem roten Strich unterstrichen. Das sind auch Begriffe, die man bei einigen der Fragen dann auswählen kann. Es gibt noch zusätzlich zu diesem Abfragesystem am Ende eines Kapitels manchmal kleinere Entscheidungen, die man treffen kann. Zum Beispiel, ob man einer Person sagt, weshalb man was ist, dass man halt in dem und dem Fall ermittelt oder nicht und so weiter. Ich weiß nicht, wie oft es vorkommt. Es gibt da so ein paar Momente und ich bin mir auch nicht sicher, wie stark sich das auswirkt, je nachdem, wofür man sich da entscheidet. Also auf die Geschichte, weil es kann sich ja eigentlich nicht so stark auswirken, weil es jetzt kein Spiel mit groß alternativen Enden oder sowas ist.
Eben, genau.
Ich glaube auch nicht, dass es lange Auswirkungen hat, vielleicht ein paar Textboxen.
Ja, deswegen glaube ich mich auch. Ich weiß, es gibt eine Szene ziemlich zum Ende, da muss man sich dann für einen Weg entscheiden, das hat man mehrmals, ob man halt zum Beispiel links oder rechts geht, und im Endeffekt führt das dazu nur, dass man bei der einen Stelle beispielsweise im Kreis läuft man sich für den falschen Weg entscheiden.
Genau.
Da läuft man einfach nur im Kreis und kommt wieder an den Punkt, an dem man sich für die Stelle entschieden hat. Das sind so die einzigen Sachen. Und das ist halt dann nicht so dieses, ja, meine Güte, dann ist man halt einmal im Kreis gelaufen. Okay, dumm gelaufen, gehe ich halt jetzt einen anderen Weg. Aber wie es halt bei denen ist, bei diesen Text, also bei den Entscheidungen, das kann ich jetzt so nicht beurteilen, ob das maßgeblich hat oder ob vielleicht sogar der Hauptcharakter dann sagt, nee, das will ich jetzt so nicht, ich mache das doch anders oder so. Könnte ich mich auch vorstellen, dass das dann nochmal so ein Rumdrucksen rauskommt bei der Textbox und dann entscheidet sich der Hauptcharakter, also den man gerade spielt, doch anders, weil das andere die bessere Entscheidung wäre und das hat im Endeffekt keine wirklichen Auswirkungen. Aber es sei erwähnt, es gibt sie halt. Ja. Genau. Ja, man muss halt dazu sagen, das befördert jetzt nicht unbedingt den Wiederspielwert des Spiels.
Nee, nur wenn man es halt nochmal erleben will, sozusagen.
Genau, wenn man die Geschichte nochmal erleben will. Sonst, ja. Gut, gibt es von eurer Seite noch etwas zum Gameplay zu sagen?
Nee. Nö, nicht wirklich.
Dann würde ich mal sagen, wir gehen zur Präsentation über, die ja sich ganz eindeutig auch an den beiden Remakes des Vorgängers orientiert, im Stil und allem. Also ist ja auch wieder Mages als Entwickler hinten dran mit Nintendo zusammen. Und entsprechend setzt das Spiel halt vor allem auf gezeichnete Hintergründe, die zum Teil sehr aufwendig schon sind, kann man nichts gegen sagen. Und halt die animierten Figuren, die halt im Anime-Stil gehalten sind.
Aber schön gemacht. Also das ist ein sehr schöner, klarer Stil, finde ich so. Gefällt mir gut.
Ja. Genau. Jonas, hast du was zur visuellen Darstellung zu sagen? Irgendeine Anmerkung?
Nee, ich fand es auch sehr hübsch. Auch die kleinen Animationen tragen dazu bei, dass das alles ein bisschen lebendiger wirkt. Ist die Frage, aus welcher Richtung man kommt. Also wenn man klassische Visual Novels und so weiter spielt, dann ist ja jede Animation eigentlich ein Highlight.
Weil auch das stimmt, korrekt.
Aber wenn man jetzt sowas nie spielt oder nur irgendwie hochwertige Sachen, richtige Adventures oder sowas wie Professor Layton oder so, dann ist man halt deutlich mehr gewohnt.
Ja, genau.
Aber ich denke, das sieht alles solider aus.
Ja,
ja. Ich würde es teilweise in der Hinsicht auch mit den Phoenix Wright spielen und vergleichen mit den Ace Attorney spielen.
Ja.
Die gehen in eine ähnliche Richtung, was die Animationen, also was den Aufwand der Animationen und so weiter angeht. Besonders jetzt die Neuauflagen der Spiele.
Genau.
Ja. Musik kann man auch nicht drüber klagen.
Schöne, sehr, sehr schön. Ja, auf jeden Fall. Ja. Die geht wirklich gut ins Ohr. Also gerade so diese normale Ermittlungsmusik, das ist ein Ohrwurm, finde ich. Habe ich immer noch im Kopf.
Ja. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube, der Komponist, das ist Takeshi Abo. Ich meine, der hat auch schon andere Spiele von Mage. Sowas wie Steins Gate müsste er zuständig gewesen sein. Oder Chaos Child zum Beispiel. Wenn ich das richtig im Kopf habe. An solche Spiele. War auch schon in der Neptunia-Reihe, meine ich, beteiligt. Ja. Nur um das auch erwähnt zu haben. Ja. Ja, gibt's sonst noch irgendwas zu audiovisuellen Präsentationen? Ich meine, wie gesagt, die ist sehr gelungen. Ich finde auch, was das Spiel auch sehr, was dazu bei, also die visuelle Darstellung und Musik und Audio und so weiter, also auch Soundeffekte, tragen meiner Meinung nach auch sehr stark zur Atmosphäre bei.
Ja, definitiv, definitiv.
Und die Atmosphäre ist ja eines der Highlights meiner Meinung nach des Spiels.
Ja, ja. Ja.
Die Sprachausgabe darf man auch nicht vergessen. Ist ja auch dann die japanische, die ist auch sehr, sehr gut, finde ich.
Ja.
Kurze Frage, in welcher Text, welche Texte habt ihr genommen? Englische, deutsche?
Ich habe die englischen genommen.
Jonas? Ich habe tatsächlich die deutschen genommen.
Ja, ich auch. Fall. Ich habe auch auf Deutsch gespielt, weil, ja. Ich finde die deutschen Texte auch gelungen. Also muss man wirklich sagen, es ist eine schöne deutsche Besetzung. Es gibt zwei, drei Stellen mit kleineren Fehlern, also dass vielleicht ein Wort gedoppelt ist, das nicht gedoppelt werden muss oder so, aber das sind wirklich so Minimalfehler, die fallen kaum auf beim Lesen und sind sehr, wirklich sehr, sehr selten. Also keine fünfmal kommt das vor, muss ich dazu sagen. Das ist halt so Standard. Also, ja, finde ich sehr, ich finde es auch sehr schön, dass es jetzt mehrsprachig ist, das Spiel, weil er erhöht immer die potenzielle Käufer.
Und gerade bei so einem Spiel, ne? Es ist ja so, es ist A, schon ein bisschen nischig, muss man sagen. Und B, recht aufwendig gemacht. Ne? Und ja, dadurch spricht es natürlich auch mehr Käufer an, das ist klar.
Ja, man muss halt sagen, gerade weil es so ein Nischentitel ist und genremäßig, hätte ich halt bei dem Spiel mich nicht gewundert, wenn sie gesagt hätten, sie bringen nur englische Texte. Aber ich denke, aufgrund des Aufwands, den sie doch in diese Produktion, also auch in die Entwicklung gesteckt haben, und vielleicht auch aufgrund des Erfolgs der Remakes von den ersten beiden Teilen, weiß leider die Verkaufszahlen da jetzt nicht, aber die müssen erfolgreich genug gewesen sein, auch im Westen, um eine Übersetzung zu rechtfertigen. Das finde ich halt dann wiederum auch interessant. Das heißt, die Spiele haben dieses Potenzial gehabt, um eine Fortsetzung und eine Übersetzung zu rechtfertigen.
Ja.
Und da fände ich halt schön, wenn das dazu führt, aber da kommen wir später nochmal drauf, dass es nicht bei diesem einmaligen Überraschung bleibt.
Ja.
Ja. Genau. Was gibt's noch zu sagen? Wir können ja mal kurz drauf eingehen. Habt ihr ein persönliches Highlight, jetzt mal abgesehen vom Epilog, den wir dann, auf den wir gleich nochmal eingehen werden, ohne zu spoilern, will ich darauf hinweisen.
Genau.
Habt ihr abgesehen vom Epilog noch ein persönliches Highlight in diesem Spiel? Charakter, irgendwie sowas, nur mal so gefragt, bevor wir auch zum Fazit dann kommen.
Also jetzt Charakter mehr, also von den Charakteren oder
zum
ganz
Beispiel,
okay.
Ja?
Also von den Charakteren muss ich sagen, ich finde die alle sehr sympathisch so. Welche mir wirklich sehr gut gefallen haben, ist erstmal hier der Partner von der Junko, wie hieß er nochmal? Kamihara, genau. Gerade später, wenn man dann ihn später nochmal privat trifft, fand ich sehr nett, dieses Gespräch so. Das gibt da sehr viel Einblick auch in den Charakter. Aber auch so den Fukuyama zum Beispiel, den Lehrer, den fand ich sehr, sehr interessant, sehr, sehr witzig auch. Ja, das sind irgendwie alles. Und noch dieses, aber wo wir dann auch schon, wo ich jetzt aber auch nicht so viel zu sagen, es gibt dann noch so ein älteres Ehepaar mit einer Garage, mit einem Autohandel. Die fand ich auch gut.
Genau.
Ja, die haben mir auch gut gefallen.
Okay, Jonas, wie sieht's bei dir aus da so?
Also mir fallen da zwei Sachen ein. Einmal eine spannende und auch ein bisschen gruselige Szene. Nicht ganz am Ende, aber in einer Szene, in der sozusagen eine der Figuren aufgesucht wird nachts vom Emio.
Genau.
Und im Kontrast dazu eine Szene, wo jemand aufs Taxi wartet.
Ja, stimmt.
Zeigt so ein bisschen, was möglich ist mit dem Gameplay.
Ja, genau.
Also,
aber man muss...
was man da so metamäßig so erzählen
und,
kann.
Und, wo du sagst, gruselige Szene, man muss sagen, dass der Emio selbst auch sehr, sehr gut gelungen ist als Antagonist.
Ja.
Wirklich sehr gut gelungen.
Das stimmt. Ich stimme übrigens Jonas zu, ich fand auch diese beiden Szenen sehr schön, muss ich sagen. Die haben einfach so eine, das ist sowas sehr, sehr Besonderes beides. Ich mag auch sehr gerne, wie das Spiel teilweise inszeniert ist, also gerade diese immer wieder mal eingebundenen Zwischensequenzen, die ja in Spieleoptik dann bleiben trotzdem. Da finde ich die Inszenierung des ganzen Spiels einfach auch sehr gelungen, weil das halt wirklich so klassischer Krimi ist dann. Charaktere mag ich halt Emilio sehr gerne, weil ich diese Figur einfach sehr, sehr spannend finde.
Ja, total.
Aber ich mag zum Beispiel auch die Kommissarin, also Junko Kuse, sehr gerne. Ich mag auch Kamihara sehr gerne. Ich finde, die sind auch beide sehr gelungen als Figuren. Auch der Lehrer, muss man sagen, hat ist. Also man muss sagen, die sind, haben sehr viele, sehr individuelle Charaktere auch hier drin, mit denen man, ja, die sehr für sich stehen dann auch und die da die Geschichte mittragen und deswegen, ja. Und an sich mag ich einfach die Geschichte von dem Spiel sehr gerne.
Ja, definitiv.
Genau. Gut. Bevor wir noch zu unserem richtigen, endgültigen Fazit kommen, es gibt einen Epilog. Wir wollen an dieser Stelle nicht so viel spoilern dazu. Einmal natürlich in der Geschichte, logischerweise. Kurz gefragt, seht ihr den Epilog als eins der Highlights des Spiels?
Das ist für mich das Highlight des Spiels eigentlich. Das, finde ich, macht das Spiel sogar noch auf eine höhere Stufe noch, fand ich.
Ja. Jonas, wie siehst du das?
Ja, es ist definitiv das Highlight, weil es sozusagen alles beziehungsweise sehr viel erklärt von der Vergangenheit und den Motivationen. Und ohne den Epilog wäre das Finale auch ziemlich schwach.
Ja, ich finde, total. Also
das ist sehr schnell vorbei und lässt einen mit vielen Fragen.
Genau, zurück. Das habe ich auch gedacht.
Das heißt, ich finde, das gehört schon auch dazu, obwohl es eigentlich nicht Teil des Spiels ist, sondern was ganz Eigenes.
Finde ich auch.
Ja, genau, das war auch mein Gedanke dabei.
Ja. Genau, weil das Finale findet, ich fand auch den Übergang von dem Spiel in das Finale sehr plötzlich so. Es ging sehr, sehr kurz, es war irgendwie so, huch, da waren wir auf einmal im Finale drin und dann zack, ist es, wie auch Jonas sagt, ist es vorbei und lässt einen auch irgendwie so mit mehr Fragen dann auch irgendwie zurück. Und dann muss man, also man muss wirklich die Credits abwarten und dann den Epilog noch spielen, beziehungsweise sich ansehen, um das Ganze noch, das Ganze rund zu machen. Aber das macht's richtig rund, finde ich. Also das, ich glaube, der Epilog hat das Spiel auch noch wirklich in eine andere Liga für mich noch gebracht, tatsächlich.
Ja, für mich auch, würde ich sagen. Also man sollte wirklich sich einen Epilog anschauen, das geht gar nicht anders. Man muss sich halt darauf einstellen, dass man wirklich da eine ganze Weile wirklich sieht, also nur guckt und hört und halt die Untertitel liest. Weil man da weder Textboxen weiter drücken muss, noch sonst. Wir wollen jetzt nicht groß spoilern, was es da gibt, was euch da erwartet. Das sollt ihr alles selbst rausfinden. Aber lasst den Epilog auf gar keinen Fall aus. Der ist einmal ganz wichtig für die Geschichte und dann halt auch eins der Highlights des Spiels einfach.
Ja, definitiv.
Ich denke, da haben wir aber wirklich zum Epilog alles gesagt, was wir hier an dieser Stelle sagen wollen. Vielleicht werden wir noch irgendwann mal einen sogenannten Spoiler-Podcast aufnehmen, in dem wir dann wirklich über das Spiel in allen Umfang reden, und zwar mit Eingang auf die Geschichte, was passiert, wie sie endet und unsere Einordnung und so weiter. Aber müssen wir noch schauen, ob wir das wirklich machen und wie wir das unterbringen und so umsetzen und so weiter. Wenn ihr daran interessiert seid an so etwas, schreibt uns das gerne in die Kommentare, dann wissen wir das und können schauen, inwieweit wir das dann auch wirklich umsetzen. Wir können es, wie gesagt, noch nicht versprechen, wir denken drüber nach. Gut, jetzt würde ich sagen, kommen wir zum Fazit. Jonas, möchtest du anfangen?
Ja, gerne. Also ich finde, es war eine empfehlenswertes Spiel. Es ist natürlich jetzt nicht so lang und hat keinen hohen Wiederspielwert, aber ich finde die Handlung und vor allem das Finale mit Epilog ist es auf jeden Fall wert. Wenn man eben diese Art von Spiele mag, dann ist es auf jeden Fall empfehlenswert. Ja.
Marco?
Genau, also ich kann mich da auch nur anschließen. Ich würde mir sehr, sehr gerne auch wünschen, dass die Serie weitergeht. Also das hoffe ich jetzt wirklich, ne? Also durch diesen, dass es jetzt nicht der letzte Teil war, sondern dass da noch mehr kommt und dass wir jetzt nicht wieder 20 Jahre warten müssen auf den nächsten Teil. Ich finde es auch sehr empfehlenswert, jetzt auch, wenn man Visual Novels mag und so. Ich würde mir allerdings ein bisschen mehr, vielleicht noch ein bisschen nur noch eine moderne, noch etwas mehr Modernisierung des Gameplays vielleicht für den nächsten Teil noch wünschen, dass man dann nicht sich da, nee, dass es vielleicht noch ein bisschen mehr als nur durchklicken ist. Ich meine, wir hatten jetzt Ace Attorney und so, da ist ja schon mehr, oder auch hier Master Detective Raincoat oder so, da ist ja mehr, oder Dank an Ronpa oder so, da ist ja schon noch mehr Gameplay eigentlich. Da würde ich mir schon wünschen, dass dann noch ein bisschen mehr vielleicht noch kommt.
Ja. Man muss halt dazu sagen, das sind andere Arten Spieler. So, Ace Attorney geht noch, das geht noch in eine ähnliche Richtung, aber Raincoat und Danganronpa sind andere Arten
ja, Spiele gut.
dann wieder. Ja, das wäre wieder ein anderes, würde viel genreartig anders gehen. Ich denke, das Gameplay hier trägt halt auch schon viel zu der Erfahrung bei, weil die Geschichte halt ganz klar im Mittelpunkt steht. Und es ist, natürlich, man kann trotzdem ein bisschen mehr Gameplay einbauen, ein paar mehr Rätsel. Ich meine, im ersten Famicom Detective Club gab es auch ein Rätsel, wenn ich mich nicht komplett täusche.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, wie es vom zweiten mehr war, bin mir ganz sicher. Also sie könnten in der Hinsicht schon noch ein bisschen mehr machen, indem wir auch Beweise sammeln, die wir dann richtig kombinieren müssen oder am richtigen Ort halt benutzen müssen oder sowas. Ein bisschen mehr Freiheit in die Ermittlung auch einbauen, indem wir häufiger mehrere Orte aufsuchen können, freiere Entscheidungen haben, dadurch die Hinweise nicht in dieser linearen Reihenfolge finden, sondern vielleicht auch in etwas andere Reihenfolge, was dann vielleicht auch den Stand der Ermittlung zu einem bestimmten Punkt beeinflusst oder sowas. Oder halt die Gespräche. Sowas wäre möglich, bin ich voll für. Aber um kurz auf das Spiel einzugehen, mein Fazit ist, ich mag das Spiel sehr gerne. Ich mag die ganze Reihe sehr gerne. Ich finde auch dieses Spiel wieder sehr gut. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Die Geschichte ist einfach das Highlight dabei. Es ist für mich eines der düstersten Nintendo-Spiele, die ich kenne.
Definitiv.
Und auch als der härtesten, auch gerade wegen dem Realitätsbezug, den das Spiel hat, weil es halt jetzt nicht irgendwie Eternal Darkness zum Beispiel ist was ganz anderes durch das ganze, ja, Übernatürliche und sowas.
Genau.
Und ich kann das Spiel jedem, der halt die Vorgänger mochte, definitiv empfehlen. Der sollte sich das Spiel auf gar keinen Fall entgehen lassen. Aber auch Visual Novel-Fans und auch Adventure-Fans können ruhig einen Blick mal wagen. Also Visual Novel-Fans sollten definitiv das Ding sich mal anschauen. Weil es ist echt ein schönes, spannendes Krimi-Mystery-Thriller-Adventure. Visual Novel, wie auch immer. Ja, mit einer sehr spannenden Geschichte und tollen Charakteren. Also, ja. Man muss halt wirklich nur damit klarkommen, dass das Gameplay sehr limitiert ist und halt vorwiegend darauf basiert, dass man sich dadurch die Dialoge durchklickt und halt versucht, neue Dialoge auszulösen. Ja, und wie gesagt, für den neuen Teil, weil da können wir jetzt auch nochmal auf die Zukunft der Reihe sprechen kommen, könnten sie das Gameplay gerne noch verfeinern. Jetzt die Frage an euch, für wie wahrscheinlich haltet ihr es denn, dass Nintendo wirklich mit dieser Reihe weitermacht?
Also ich weiß jetzt nicht, ob sich der Entwickler mal geäußert hat, wie es zu dem dritten Teil gekommen ist, ob das irgendwie so ein Projekt war, was er schon immer mal machen wollte.
Ja, er wollte schon aber immer einen dritten Teil entwickeln, das hat er mal gesagt. Ich denke, also ich weiß aber nicht, ob er sich zu geäußert hat, ob es jetzt irgendwie an den Remakes lag, dass es jetzt endgültig umgesetzt werden konnte oder so.
Also ich kann mir vorstellen, dass es an den Remakes lag, aber ich denke, es hängt dann halt von ihm ab und davon, ob, ja, der Entwickler Zeit hat und so, weil ich glaube, Nintendo ist das, glaube ich, die hätten jetzt, glaube ich, nichts dagegen, weil es ist ein sehr anderes Spiel als sonst.
Ja. Ja.
Und es kostet jetzt, glaube ich, nicht so viel.
Ich denke, es hängt viel davon ab, wie erfolgreich auch das Spiel ist, also ob es produktionskostenmäßig sich rechnet, das ist die Frage. Mhm. Aber da erwarte ich jetzt eher ja, weil ich glaube, das Spiel hat den notwendigen, in Anführungszeichen, Hype erzielt, um sich so oft zu verkaufen, dass es wieder genug Käufer gefunden hat weltweit, um hier die Rechtfertigung zu haben. Dazu kommt, was es auch einfacher für Nintendo macht, ist, dass sie jetzt Mages als Partner für diese Spiele haben. Die ursprünglichen Famicom Detective Spiele auf dem Famicom damals wurden ja von Nintendo selbst entwickelt.
Mhm.
Die Remakes und der Teil jetzt, da war Nintendo zwar dran beteiligt, aber vorwiegend hat Mages die Spiele entwickelt. Besonders die Remakes, da war ja Nintendo noch als Supervisor beteiligt, während die Remakes mehr oder weniger komplett von Mages entwickelt wurden. Das gilt jetzt auch wieder, nur jetzt war Nintendo etwas stärker eingebunden durch die neue Story und so weiter. Ich denke, durch das externe Partnerstudio, das sie halt jetzt damit haben, das sich im Genre halt auch sehr gut auskennt. Ich meine, Mage ist ja bekannt für Visual Novel Kram und so weiter. Wenn auch nicht nur. Könnte ich mir vorstellen, dass es für Nintendo wesentlich einfacher und interessanter wird, hier neue Sachen umzusetzen.
Ja, ja. Also ich würde mich echt freuen, wenn die da weitermachen würden und da
ja, ich auch.
So als ein neues Standbein da eine neue Marke hätten. So eine
ja.
neue Serie.
Genau. Würde mich auch sehr freuen, wenn da wirklich noch eine Fortsetzung kommt. Dauert natürlich dann wieder ein paar Jahre. Also ich würde sagen, wir haben jetzt ungefähr 3 Jahre gewartet. Ich halte es für realistisch, dass wenn überhaupt der nächste Teil wieder in 3 Jahren kommt. Also in 3, 4 Jahren. So. Müssen wir aber mal abwarten. Mhm. Ja. Schön wär's. Wir können es natürlich noch nicht vorhersagen, ob es denn so sein wird. Ja, gut. Gibt es von eurer Seite noch etwas zu Emio zu sagen?
Nö, außer ja, spielen. macht Spaß und sehr empfehlenswertes Spiel.
Jonas, du noch irgendeinen letzten Kommentar zum Spiel?
Nö, ich schließe mich Markus an. Ist, denke ich, alles gesagt dann.
Okay. Mhm. Dann letzte Woche gespielt. Jonas, was hast du denn letzte Woche gespielt?
Hauptsächlich das Spiel, das im nächsten Podcast besprochen wird, nämlich The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Das richtig große neue Spiel ohne Link. Und mir gefällt es bisher ziemlich gut. Also sie haben es sehr schön eingebunden, wie man diese ganzen neuen Features verwenden kann. Also es geht ja hier nicht wirklich ums aktive Kämpfen, sondern um das Kopieren von Gegenständen und dann später wieder im richtigen Fall einfügen und so weiter, aber das wird dann ja nächste Woche besprochen. Ja, bin genau. Ein bisschen überrascht, wie viele Probleme es technisch hat, aber ich denke, da gehen wir dann nächste Woche drauf ein.
Mhm. Sonst noch irgendwas gespielt?
Sonst nicht so viel, nee.
Okay, Markus, wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich habe hauptsächlich Kunitsugami Path of the Goddess gespielt. Mhm. Hat das noch jemand von euch gespielt?
Nee, bisher nicht.
Ah, okay. Auch noch. Ah, okay. Gar nicht gespielt. Okay, also kann ich empfehlen. Ist ein sehr ungewöhnliches Spiel. Ist ja von Capcom jetzt im Juli rausgekommen. Ja, also es ist eine Mischung aus, ja, ich würde sagen, Action-Spiel, Echtzeitstrategie und Tower Defense irgendwie. Es ist sehr ungewöhnlich. Also es ist mit japanischer Mythologie. Man spielt in so einen Krieger, der eine Schweinmaiden immer zu so einem Tori führen muss, um dieses zu bereinigen, weil dieses Spiel auf so einem Berg, der von so einer Fäulnis von Dämonen überrannt wurde. Und das gliedert sich halt in verschiedene Level, in denen man dann diese Fäulnis, dieses Defilement, soll man halt bereinigen und dann die Göttin, also die ist nicht die Göttin, aber diesem Schweinmaiden dann bis zu diesem Tori dann führen. Und also es gibt einen Tag- und Nachtzyklus und in der Nacht kommen Dämonen aus diesem Tor raus, die man dann bekämpfen muss, bis es wieder Tag wird. Ne? Und dazu hat man dann noch verschiedene andere Dorfbewohner, die man dann auch befreit und denen man dann verschiedene Jobs geben kann, wie zum Beispiel Holzfäller, die halt besonders gut im Angriff sind, oder Sumo-Ringer oder Bogenschützen und so weiter. Dann kann man noch Fallen bauen, um die Dämonen aufzuhalten. Es gibt dann auch so ein bisschen dann wie man die einzelnen positioniert, dann um das Mädel da zu beschützen und dann selber dann natürlich auch in den Kampf eingreifen, indem man verschiedene Spezialangriffe ausführen kann und angreifen kann und so weiter. Also es gefällt mir sehr gut und dann gibt es auch nach diesen Strategie-Stages auch immer dann noch noch so ein Boss-Kampf, der dann wieder ganz anders ist, wo man dann ganz anders taktieren muss und so. Das ist wirklich, wirklich gut gemacht. Das ist ein schönes Spiel. Also finde ich cool, dass Capcom da nochmal so was Eigenes, Kleines nochmal so auf den Boden stampft. Finde ich super. Ja, es gibt auch eine Demo. Kann man dich runterladen. Kann man die ersten paar Stages da auf jeden Fall mal spielen. Sind so für PS4, PS5 und für PC gibt's.
Ich denke, bei sowas Speziellem ist eine Demo auch immer sinnvoll, weil sie müssen schon schauen, wie sie das Publikum erreichen. Mhm. Gibt es übrigens auch für die Xbox.
Ah ja, also, okay. Ja.
Die Xbox Series zumindest. Die Xbox One auch.
Auch, ja, tatsächlich. Sollten wir
nicht außen vor
lassen. Nee, tatsächlich. Habe ich nicht gesehen, ja. Tatsächlich. Ja, genau. Mhm. Genau, schönes Spiel.
Genau, ich meine, also ich will mir jetzt nicht es genau garantieren, aber ich glaube, es ist sogar im Game Pass drin.
Ah ja, okay. Dann auf jeden Fall.
Ich meine, es war eins dieser Spiele, die jetzt die im Game Pass drin sind. Mhm. Habe ich irgendwas gesehen gehabt? Ja, ist es im Game Pass anscheinend drin. Also wenn ich jetzt nicht komplett falsch gucke hier gerade, ist es drin. Mhm. Ja, ist drin. Ich bin auf der Microsoft-Seite jetzt drauf, ja, ist drin.
Ja,
und dein Game Pass hat, kann das Spiel sogar kostenlos sich auf die Xbox oder den PC runterladen.
Also es hat ein bisschen gedauert, bis ich also die Demo hat es gebraucht, bis ich reingekommen bin, aber als ich dann drin war, fand ich es immer faszinierender so. Also das, ich kann es empfehlen, mal reinzugucken, auf jeden Fall.
Ja. Gut. Noch irgendwas gespielt?
Nee. Also Famicom Detective Club, ja, aber nee, sonst
ja. ja, ich habe auch vorwiegend Famicom Detective Club gespielt. Also ich habe mich mit Emio vor allem beschäftigt. Aber nicht nur, ich habe auch mit Astrobot jetzt angefangen.
Ah ja.
Sehr schönes 3D-Jump'n'Run, muss ich sagen. Also finde ich richtig, richtig gutes Spiel. Macht mir unglaublich viel Spaß. Es strotzt vor Liebe zum Detail, ist echt putzig und nutzt auch die Möglichkeiten der PS5 wirklich aus. Muss man wirklich sagen, also das ist ein Jump'n'Run, das mit Nintendo und Mario locker konkurrieren kann. Ich würde sogar sagen, einige Mario 3D-Jump'n'Runs bei mir übertrifft.
Okay, cool.
Also da, wenn Sony daran festhält, an dem auf dem Spiel aufbaut, könnten sie im Jump'n'Run-Bereich wirklich mitmischen. Also auch gegen Nintendo und Mario. Muss man wirklich sagen. Also richtig, richtig tolles Spiel. Kann ich jedem Jump'n'Run-Fan nur empfehlen. Und ansonsten glaube ich, habe ich gar nicht so viel gespielt. Nee. Ich habe mich halt wirklich auf Famicom Detective Club konzentriert gehabt und ein bisschen Astrobot. Ja, genau. Das war's von mir. Wie Jonas schon gesagt hat, nächste Woche gibt's im Podcast The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Ja, damit verabschieden wir uns. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Podcast und habt ein wenig Infos zu Emio mitnehmen können. Vielleicht sogar Interesse am Spiel entwickelt. Schreibt uns gerne eure Meinung zum Podcast zu Emio in die Kommentare. Und ja, damit verabschieden wir uns und wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.